Ja, und hier sind wir wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden. Und heute rede ich mit Patrick Breyer. Lieber Patrick, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, dass es endlich geklappt hat.
Genau, wir wollen es schon etwas länger, das Gespräch hier haben. Patrick, du bist Abgeordneter für die Piraten im Europäischen Parlament, Teil der Grünen-Fraktion. Was bringt dich ins Europäische Parlament? Wie bist du hierher gekommen? Was treibt dich an?
Also vielleicht sollte man vorab sagen, die Fraktion heißt der Grüne Europäische Freie Allianz. Es sind sehr viele nationale Parteien darin vertreten, also sind nicht nur die Grünen. Ja. Ich kämpfe seit eigentlich meines Studiums und seit meiner Dissertation gegen Massenüberwachung. Ich habe damals zum Thema Vorratsdatenspeicherung promoviert und festgestellt, dass es ein nie dagewesener Eingriff in unser Recht auf Privatsphäre, dass einfach Informationen über die privaten Kontakte und sogar die Bewegung der kompletten Bevölkerung angesammelt werden sollen, und habe mich dann entschieden, das auch politisch zu bekämpfen, und war im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung viele Jahre aktiv, mitsamt Demos, Verfassungsbeschwerden, offene Briefe, und bin darüber dann auch zur Piratenpartei gekommen, die auch speziell sich auf Grundrechte im digitalen Zeitalter fokussiert hat. Und diese Schnittmenge IT und Recht ist ja so mein Ding. Ich bin ja Jurist und habe aber auch schon früher noch am alten Brotkasten C64 programmiert und Demos da zusammengeschnitten und so weiter. Und deswegen finde ich das spannend, die Auswirkungen der Technik auf unsere Rechte, die Zukunft unserer Grundrechte im Informationszeitalter. Und da kämpfe ich als digitaler Freiheitskämpfer.
Super, das ist, glaube ich, ein total spannendes Thema, wo wir auch viele Schnittpunkte immer wieder haben. Bei ganz vielen Files kreuzen sich da unsere Wege. Files, ich bin immer wieder im EU-Sprech, das muss man immer noch mal erklären. Also die verschiedenen Gesetzespakete, die so kommen, heißen hier im EU-Sprech dann immer Files. Und dann gibt es Berichterstatter, Schattenberichterstatter, die sich um die Themen kümmern. Und ganz, ganz oft sitzen wir beide dann zusammen am Tisch oder besprechen uns zu verschiedenen Themen. Vielleicht fangen wir damit mal an. Wir haben ja jetzt den Digital Service Act, das digitale Dienstegesetz, gehabt. Glaube ich, eine ganz, ganz lange Verhandlung, obwohl für europäische Verhältnisse haben wir eigentlich das relativ schnell hinbekommen. Was ist dein Fazit?
Wir haben einen guten Kampf hingelegt. Wir hatten eine richtig gute Stellungnahme in unserem Ausschuss, die wir ja auch beide mitverhandelt haben, für Bürgerrechte, gegen Zensur, für Schutz der Privatsphäre, gegen Massenüberwachung. Ein Teil davon ist auch durchgekommen. Wir haben ja sogar in der Plenarabstimmung noch dafür gekämpft, dass ein Recht auf anonyme Internetnutzung durchgekommen ist. Und leider in den Trilogverhandlungen mit dem Rat. Die Parlamentsmehrheit hat schon unsere Amendments verteidigt, aber letzten Endes war dann der Wunsch stärker, unbedingt abschließen zu wollen. Und man muss sich vorstellen, es wurde nur 3 Monate lang verhandelt. Mhm. Wenn ich dran denke, dass wir die Richtlinie über terroristischen Content im Netz über ein Jahr lang hin und her verhandelt und sehr hart verhandelt haben, dann finde ich es absolut schade und bin da auch wirklich enttäuscht, dass quasi am Ende dieses Angebot des Rates, entweder ihr macht alles, was wir auf den Tisch legen, mit, und da fielen natürlich alle unsere Grundrechtsschutzbestimmungen im Grunde genommen raus. Alles ist nichts davon übrig geblieben, nichts Nennenswertes. Entweder ihr nehmt das oder gar nichts. Oder wir sind nach der Wahl weiter mit einem neuen Minister, vielleicht auch unter Marine Le Pen. Und so wurde quasi der Parlamentsmehrheit abgepresst, da eigentlich letzten Endes zu kapitulieren. Ich habe dann am Ende in der Pressemitteilung gesagt, letzten Endes haben sich hier Industrie- und Regierungsinteressen gegen die Interessen der Nutzerinnen und Bürger leider durchgesetzt. Hm.
Trotzdem, also ich glaube, bei vielen Punkten, da haben wir gemeinsam auch gekämpft, hatten ja vor allem einen Artikel, der uns besonders wichtig war, wo wir viel Druck gemacht haben. Trotzdem natürlich irgendwo ist es schon auch ein Schritt, wo wir jetzt gewisse Regeln haben, Aufsichtsmechanismen stärker haben in Europa. Man muss auch sagen, wir haben nochmal einen Versuch unternommen, auch ja nochmal du gemeinsam mit anderen, mit der deutschen Bundesregierung, ob wir im Rat, also bei den Mitgliedstaaten, die da zusammensitzen, muss man auch immer wieder erklären, ob wir da nochmal irgendwie vorankommen. Da hat die deutsche Bundesregierung sogar noch einen Vorschuss unternommen, aber konnte sich am Ende auch nicht durchsetzen.
Das ist ganz wichtig, unsere Zusammenarbeit, weil ihr ja den Digitalministerium stellt. Und da freut es mich, dass wir da zusammenarbeiten bei diesem Thema und bei anderen. Ich hoffe, dass wir da noch schlagkräftiger werden in Zukunft. Aber du hast recht, was man positiv darüber sehen kann bei allen Enttäuschungen ist, zum einen bekommen wir die Harmonisierung hin. Das heißt, sowas wie NetzDG, diese Alleingänge, was auch krass über die Stränge geschlagen ist in vielen Punkten, wird ersetzt durch ein harmonisiertes Regelwerk, was ein bisschen verhältnismäßiger ist. Das kann man schon sagen. Und zum anderen, wir haben auch einiges verhindert, dass versucht wurde, noch eine Suchmaschinenzensur einzuführen, dass irgendwie Druck gemacht wurde auf feste Löschfristen. Vor allem die Rechteinhaber wollten sowas einführen. Einige schlimme Sachen und Aufweichungen konnten wir auch verhindern.
Trotzdem, glaube ich, sind wir uns beide einig, so die Tendenz in der Digital-Bürgerrechtsgesetzgebung ist leider Richtung Überwachung. Wir haben in den letzten Jahren vieles erlebt. Terrorist Content Online hast du schon angesprochen. Auch das Thema Urheberrecht, Upload-Filter. Jetzt beim DSA vielleicht ein paar kleine Erfolge, aber auch sozusagen, vielleicht hätte man sich da auch noch mehr vorstellen können. Und jetzt kommt der nächste Klopper, die sogenannte Chat-Kontrolle. Was hat es damit auf sich? Erklär uns, was das wäre und warum es so gefährlich wäre.
Chat-Kontrolle bedeutet quasi das Ende des digitalen Briefgeheimnisses. So wie wenn die Post alle Briefe einfach öffnen und scannen würde, ob vielleicht was Illegales darin steht. Diese Chat-Kontrolle bedeutet, dass eben Anbieter von E-Mail-Messaging-Diensten, aber auch Chat-Diensten dazu gehören, auch Gamer-Chats dazu gehören, auch bei Dating-Apps zum Beispiel die Chats. Selbst Videokonferenz fällt drunter und auch Telefon ist nicht ausgenommen. Ja, auch da könnte man Filter drauf loslassen. Die sollen quasi durchleuchten und zwar anlasslos, ob ein Algorithmus, ein vollautomatisches System einen Verdacht zieht, dass Kinderpornografie, Missbrauchsmaterial drin enthalten sein könnte oder auch, dass ein Erwachsener versuchen könnte, sexuell motivierten Kontakt zu Minderjährigen aufzunehmen.
Das sogenannte Grooming.
Genau, das Grooming. Ja. Und schon allein, wenn es darum geht, bekanntes Material aufzufinden, haben wir im Moment mit einer Fehlerquote von 86% zu kämpfen, sagt die Schweizer Bundespolizei. 86% ist gar nicht strafrechtlich relevant, dieses Anzeigen, die sie da bekommen.
Also um das zu erklären, bekanntes Material ist, wir haben schon Material, was irgendwann mal als kinderpornografisches Material identifiziert worden war. Darauf lässt man sozusagen diese künstlichen Filter los und Schweizer Polizei sagt, 86% dieser Meldungen sind falsch.
Genau, offensichtlich sind diese Datenbanken, die da als Referenz herangezogen werden, einfach falsch. Ja. Gerade die US-Anbieter klassifizieren dann oft eben Nacktheit, Strandfotos irgendwie ein, weil es vielleicht gegen die AGB verstößt. Bei denen darf man ja sogar nackte Statuen nicht zeigen. Also offensichtlich sind die Referenzdatenbanken massiv falsch. Es noch schlimmer wird es aber, wenn dann auch noch nach sogenannten unbekannten, also noch nicht bekannten Missbrauchsdarstellungen vollautomatisch gesucht werden soll. Da soll ein Algorithmus identifizieren, ist ein Bild sexueller Art, zeigt das irgendwas Sexuelles und zeigt es eine minderjährige Person. Und das soll vollautomatisch klassifiziert werden. Die Algorithmen, die behaupten, das zu können, die sind nicht öffentlich. Kein Mensch hat sie getestet. Sie sind experimentell. Sie werden bisher kaum eingesetzt. Und selbst eine geringe Fehlerquote von, sagen wir mal, 0,1% würde auf die Masse der Nachrichten, die tagtäglich verschickt werden, ja bedeuten, dass Tausende zu Unrecht angezeigt werden, dass 99% der Anzeigen einfach falsch sind. Das ist eine Riesengefahr, solche Systeme auf uns loszulassen. Und genauso im Bereich Grooming, da soll ja quasi ein Algorithmus,
der Chat soll überwacht werden.
Genau, aus dem Text, der geschrieben wurde, irgendwie erkennen können, versucht hier ein Erwachsener eben mit Minderjährigen anzubandeln und hochexperimentelle Algorithmen. Es gibt nur einen überhaupt, der das bisher behauptet zu können, von Microsoft. Wieder total intransparent. Keiner hat den unabhängig angeguckt, keiner kennt die Fehlerquote. Und meine Befürchtung ist einfach im einen wie im anderen Fall, dass völlig legale und legitime Chats, sei es unter Erwachsenen, sei es unter Jugendlichen untereinander, sei es, dass es Nacktbilder sind, die vielleicht Partner sich untereinander zuschicken, oder auch Sexting, dass solches Material einfach in die falschen Hände gerät, dort nicht sicher ist und dass es in vielen Fällen auch zu falschem Verdacht kommen wird. Ja. Übrigens, was viele nicht wissen, die Mehrzahl der Verdächtigen wegen Kinderpornografie im Netz sind Minderjährige. Mehr als 50%, sagt die Polizei. Und das liegt daran, dass allein schon der Besitz strafbar ist. Das heißt, wenn ich in irgendeiner Facebook-Gruppe bin, wo sowas gepostet wird, weil Personen gar nicht wissen, dass Material strafbar ist, dann bin ich dran, weil ich in den Besitz dieses Materials gekommen bin. Ne? Also das ist krass. Alleine in Dortmund, glaube ich, wurden Zahlen veröffentlicht, dass über 200 Schülerinnen und Schüler da mit Ermittlungsverfahren überzogen worden sind. Also das, was Kinder schützen soll, kriminalisiert sie.
Aber jetzt lass uns das vielleicht auch nochmal konkreter machen, wenn jetzt, oft ist ja so ein bisschen, das kennen wir immer, dieses typische Argument, wenn es um Bürgerrechte geht, ist ja immer, naja, also ne, ich habe ja nichts zu verbergen und so weiter und so fort. Das ist ja jetzt bei dieser Frage total gefährlich, weil selbst wenn ich mal sagen würde, wir würden uns mal einen Moment auf das Argument einlassen, das ist hier wirklich so gefährlich, weil ich immer zu den Familienvätern, die sagen, Kinderpornografie, da sind wir uns übrigens, glaube ich, auch beide einig, dass das ein schreckliches Verbrechen ist und natürlich, dass wir alles tun müssen, um das konsequenter auch zu verfolgen, auch mit Strafverfolgungsbehörden und alles. Aber landen nicht am Ende die Kinderfotos aus dem Planschbecken, was man an die Oma im Familienchat geschickt hat, nicht auch beim BKA? Also wir wissen, wie fehleranfällig diese Filter sind. Wir wissen, wenn sie auch noch neues Material suchen sollen, wie werden sie das unterscheiden? Also selbst der Deutsche Kinderschutzbund sagt ja, dieses ist eigentlich zu weitgehend, weil wir nicht diese allgemeine Überwachung brauchen, sondern weil wir uns eigentlich auf die besonders schweren Ringe, die wirklich teilweise unterwegs sind, konzentrieren müssten und da ermitteln müssten und nicht einfach alles überwachen müssen. Meinst du, man kriegt das hin, dass wir das auch deutlich machen in der Debatte? Zuletzt ist es uns, glaube ich, ja ganz gut gelungen, jetzt auch vor dem Thema zu warnen.
Ja, in Deutschland auf jeden Fall. Da ist eine breite Diskussion in Gang. Sowohl der Kinderschutzbund hat das kritisiert, aber auch Ermittler selbst, die in Sachen Kinderpornografie ermitteln, haben dem Spiegel gesagt, dieses Verfahren führt eher dazu, Strafverfolgung lahmzulegen, als dass wirklich Missbrauch verhindert wird. Ja. Ich meine, eins ist klar, Kinder zu schützen muss unser aller Anliegen sein. Ich selbst bin ja auch Vater und das ist mir extrem wichtig. Ich finde auch, dass da zu wenig gemacht wird. Mhm. Stichwort Prävention. Es gibt immer noch keine flächendeckenden Präventionskonzepte und Unterstützung dafür, wie erkenne ich Missbrauch. Aber auch Stichwort Strafverfolgung, dass es Monate dauert, bis im konkreten Verdachtsfall wirklich reagiert, gegebenenfalls beschlagnahmt und ausgewertet wird. Währenddessen kann ja auch ein Missbrauch weitergehen. Ja. Also natürllich ist da extrem viel zu tun.
Und Inhalte werden auch nicht gelöscht. Das kam ja auch noch.
Genau.
Das war jetzt auch noch eine Nachricht. Ja, also wir wissen teilweise, dass Inhalte da sind, aber die Behörden tun auch nicht alles dafür, dass was schon da ist und was als kriminell auch sozusagen schon eingestuft ist, das tatsächlich auch konkret zu löschen. Ja. Stattdessen will man alles überwachen.
BKA und Europol kennen härtestes Material, was in Kinderporno-Ringen geteilt wurde und sehen es nicht als ihre Aufgabe an, das auch nur dem Provider zu melden zur Löschung. Und das bedeutet, es wird weiter zirkuliert. Man muss wissen, die Hintermänner, an die kommt man mit der Chatkontrolle schon deswegen nicht ran, weil die nicht WhatsApp und auch nicht Signal oder E-Mail benutzen, sondern ihre eigenen Server aufsetzen, wo natürlich keine Chatkontrolle implementiert wird. Und vor allem, die gehen so vor, dass eben Dateien in verschlüsselte Archive gepackt werden und dass dann nur der Link dahin geteilt wird. Und die Chatkontrolle wird weder Links scannen können, noch kann sie verschlüsseltes Material was irgendwo gespeichert ist, gerne. Das heißt, an denjenigen, die für den Missbrauch tatsächlich verantwortlich sind, an den Hintermännern, geht diese Chatkontrolle vorbei. Und ich finde, wenn es um Schutz von Kindern geht, das kann ja, muss man sich erstens fragen, schützt das wirklich Kinder oder kriminalisiert es sie? Mhm. Und zum Zweiten, bei der Frage der Verhältnismäßigkeit müssen wir aufpassen, dass beim Schutz von Kindern, der allen so wichtig ist, nicht alle Sicherungen durchbrennen. Ja, nach dem Motto, der Zweck heiligt jegliche Mittel. Wir wissen ja, die NPD geht schon seit Jahrzehnten hausieren mit dem Slogan Todesstrafe für Kinderschänder. Dann wird sogar über Folter diskutiert im Fall Gefgen, wenn es um Kinder geht. Und da müssen wir extrem aufpassen, dass das nicht missbraucht wird, dieses Thema und diese Schutzbedürftigkeit von Kindern, um eine Massenüberwachung einzuführen, um das digitale Briefgeheimnis zu zerstören und um letzten Endes auch Verschlüsselung auszuheben. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
Ist gleich ein guter Punkt, den wir vielleicht nochmal ansprechen müssen, das Thema Recht auf Verschlüsselung. Ist jetzt sogar im Koalitionsvertrag verankert, da habe ich mich sehr gefreut, als wir das durchgebracht haben, aber ist jetzt, glaube ich, fast stärker angegriffen als jemand zuvor durch diesen Vorschlag, oder?
Ja, also im Koalitionsvertrag steht ja sowohl das Recht auf Verschlüsselung drin, aber auch das Scannen privater Kommunikation lehnen wir ab. Ich hoffe, dass ihr das auch der Bundesinnenministerin, Frau Faeser, nochmal auf den Boden des Koalitionsvertrags bringen könnt. Von der habe ich das bisher nicht gehört. Sie hat sich umgekehrt mit der EU-Innenkommissarin Frau Johansson die EU-Version von Zensursula getroffen und da gemeinsame Sache gemacht. Aber es ist richtig, dort, wo Kommunikation Ende zu Ende verschlüsselt wird, also auf Apps wie WhatsApp oder Signal, dort würde die Chatkontrolle bedeuten, die Anbieter müssen eine Hintertür einbauen in diese Verschlüsselung, um, bevor die Verschlüsselung einsetzt, zu scannen und gegebenenfalls unverschlüsselt das auszuleiten, diese Nachricht. Und das bedeutet erstens, dass sich die Nutzer dieser Dienste eben nicht mehr sicher sein können, dass die Inhalte unter sich bleiben. Das ist schlimm für Dissidenten, für Whistleblower, für Oppositionelle, für Anwälte, die in Diktaturen arbeiten und deren Leben eventuell bedroht ist, wenn von ihren politischen Protestaktivitäten was bekannt wird. Und zum anderen bedeutet das, wenn einmal eine solche Routine implementiert ist in den Apps, dann werden die Anbieter nichts mehr entgegensetzen können, zum Beispiel den Geheimdiensten, die sagen, ihr müsst auch Massenüberwachung uns ermöglichen. Ihr macht es doch schon hier bei dem Thema. Mhm. Oder den Strafverfolgern, die sagen, ihr müsst auf richterliche Anordnung auch Verschlüsselung abschalten. Oder dann kommt die Urheberrechtslobby und sagt, wenn ihr jetzt scannt nach diesem Material, Urheberrechtsverstöße sind doch genauso illegal und richten massiven wirtschaftlichen Schaden an. Jetzt wollen wir nach Copyright-Verstößen scannen. Ja. Und man kann sich immer weitere Fälle denken. Die Türkei wird nach Beleidigung von Erdogan suchen. Russland wird das Putin sich zunutze machen. Wenn einmal eine Hintertür eingebaut ist und Verschlüsselung nicht mehr sicher, ist im Grunde genommen die private und sichere Kommunikation im Netz dahin.
Jetzt hast du Frau Faeser eben schon angesprochen. Volker Wissing, der Digitalminister, hat sich jetzt gegen die Chatkontrolle positioniert. Aber die Frage ist natürlich, und da klang eben schon einmal so kurz an, wie kriegen wir es hin, dass das auch in Europa tatsächlich so gesehen wird? Denn wir hatten, glaube ich, große Proteste zu dem Thema Uploadfilter, Urheberrecht, aber vor allem in Deutschland. Und am Ende war im Europäischen Parlament und auch bei den Ministerrat, bei den Mitgliedstaaten Mehrheit dafür da, obwohl es, glaube ich, eine überwältigende Mehrheit in Deutschland gegen Uploadfilter gab. Jetzt müssen wir es sozusagen hinbekommen, klar, dass die deutsche Öffentlichkeit darauf hingewiesen wird. Ich glaube, das gelingt uns im Moment schon ganz gut. Heute habe ich selbst gelesen, selbst in der FAZ auf der ersten Seite einen doch eher kritischen Kommentar zu dieser Chatkontrolle, dass wenn selbst die FAZ da sich schon kritisch einlässt, dann glaube ich, sind wir auf einem ganz guten Weg. Aber wir müssen natürlich jetzt mit anderen Europäern sprechen. Und das ist vielleicht etwas, was ich mal berichten kann. Du fragst mich dann mal, warum bei deinen Liberalen, Moritz, da müssen doch die anderen das auch so sehen wie du. Und das ist das Interessante wiederum in Europa, dass wir da vielleicht auch ganz andere unterschiedliche nationale Diskussionsräume teilweise haben. Ja, ich glaube, in Deutschland, möglicherweise auch durch die Erfahrungen von zwei Diktaturen, haben wir ein sehr sensibles Gefühl, glaube ich, für Überwachung und vor allem staatliche Überwachung und sind bei diesen Themen, glaube ich, sehr sensibel und aufmerksam, vielleicht bis auf die CDU, die immer auch gerne mit alles noch machen würde. Aber wenn man dann zum Beispiel mit französischen Kollegen spricht oder spanischen Kollegen, dann ist es schon bei den Liberalen manchmal schwer, da so den richtigen, die richtige Balance hinzubekommen, weil die dann doch oft Terrorismus oder jetzt eben das Argument Kampf gegen Kindesmissbrauchsdarstellungen und so weiter, das immer höher einschätzen als dann unsere Bürgerrechte. Ist das etwas, wo wir in Europa noch besser werden müssen, das zu kommunizieren? Und was wollen wir eigentlich jetzt, was können wir jetzt in den nächsten Wochen oder was können vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer in den nächsten Wochen und Monaten tun, um in seiner europäischen Demokratie stärker darauf hinzuweisen?
Also aus den Protesten gegen die verpflichtenden Upload-Filter, Artikel 13, Artikel 17, wo ja auch in Deutschland Hunderttausende wirklich auf die Straße gegangen sind, haben wir echt dazugelernt, dass es leider auf EU-Ebene nicht ausreicht, wenn von wenigen Ländern solche Proteste ausgehen und es meinetwegen in Frankreich oder Italien oder Spanien überhaupt kein Thema gewesen ist. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtiger, dass wir die Vernetzung voranbringen. Ja. Wir veranstalten jedes Jahr einen Kongress, der dazu dienen soll, Freedom Not Fear, wo sozusagen auch Bürgerrechtsaktivisten aus ganz Europa zusammenkommen und sich vernetzen. Jetzt bei dem Thema Chatkontrolle ist die europäische Bürgerrechtsorganisation EDRI auch dran und hat gesagt, die Chatkontrolle ist letzten Endes, damit würde Europa zum Weltmarktführer bei Massenüberwachung werden. Also die sind da schon auch dran. Ich organisiere heute Nachmittag ein NGO-Briefing, wo ich also wirklich mal NGOs aus ganz Europa eingeladen habe, um sie an einen Tisch zu bringen zu dem Thema und dann Koordinierung versuche auch mit zu befürworten. Und wir müssen irgendwie da eine europäische Öffentlichkeit schaffen, denn die Chatkontrolle ist in Deutschland ein Riesenthema. In Österreich wird sie auch kritisch gesehen. Aber in Frankreich habe ich nur einen Artikel dazu gesehen. In Großbritannien hat nur der Guardian berichtet, soviel ich weiß. In Spanien, Italien ist mir gar nichts bekannt, dass es da überhaupt ein Thema gewesen ist. Ne? Und deswegen glaube ich schon, es ist hilfreich, wenn wir in Deutschland uns bündeln und formieren, wenn wir da auch durchaus Berufsverbände mit einbeziehen. Zum Beispiel Anwaltsverbände haben sich kritisch geäußert auch und auch Kinderhilfswerk versuchen mit ins Boot zu holen, wenn wir das breit aufstellen. Und wenn wir dann aber auch davon ausgehend versuchen, das auf die europäische Ebene zu ziehen, in verschiedenen Sprachen das anzubieten, vielleicht auch Leute zu interviewen aus diesen Ländern und Content in diesen Sprachen anzubieten. Ich mache im Moment meinen Content auf Englisch und Deutsch, aber das läuft jetzt auch in Frankreich, Italien und Spanien eher nicht so gut, wenn man da was auf Englisch denen schickt. Ja, und deswegen müssen wir echt uns auf die Hinterbeine stellen, um das dort auch bekannter zu machen. Mhm. Zum Beispiel Piratenpartei ist ja eine internationale Partei. Wir haben das Glück, dass wir überall da gleich dazu denken, dass Massenüberwachung gar nicht geht. Aber wir sind halt in vielen Ländern auch eher schwach und aufgestellt oder eine kleine Partei auch. Ja. Ne? Deswegen haben wir da oft nicht so die Möglichkeiten. Aber ich versuche jetzt über diese internationale Koordinierung, über die Organisationen, die vor Ort aktiv sind, die zu motivieren und zu mobilisieren. Mhm.
Was allerdings in Europa tatsächlich oft ganz gut ist, ist der Europäische Gerichtshof, der zu oft in den letzten Jahren sich so ein bisschen als letzter Hüter oder Hüterin der Bürgerrechte verstanden hat. Ja, auch bei der Vorratsdatenspeicherung gibt es jetzt sehr, sehr viele, immer wieder vor dem Europäischen Gerichtshof gescheitert. Ich weiß, wir könnten da lange drüber diskutieren. So langsam öffnen sie da auch so ein paar Klauseln. Aber eigentlich kann man sagen, war das immer so ein sozusagen, der EuGH war dann oft so ein Vetospieler. Du hast ja auch erwähnt, sozusagen deine Politisierung, Kampf gegen die Vorratsdatenspeicherung. Erwartest du auch hier, dass der Europäische Gerichtshof das, oder würde das vom Europäischen Gerichtshof auch möglicherweise scheitern?
Aus meiner Sicht ist es ganz klar unvereinbar mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, denn er hat in einer Entscheidung über ein französisches Gesetz, was vorsah, man darf Metadaten durchsuchen nach Mustern, die auf Terrorismus hinweisen, hat der Europäische Gerichtshof ganz klar gesagt, dass so eine solche flächendeckende Analyse nur ausnahmsweise im Notstandsfall, wenn also die nationale Sicherheit bedroht ist, verhältnismäßig sein kann. Und das bedeutet aus meiner Sicht, dass für die Kommunikationsinhalte das erst recht gelten muss, dass ich also nicht einfach alle Kommunikationsinhalte durchsuchen darf auf der Suche nach möglichen Straftaten, zumal es da nicht um eine Bedrohung der nationalen Sicherheit geht. Wir haben eine ehemalige EuGH-Richterin beauftragt, genau, das nochmal konkret zu prüfen für die Chatkontrolle. Sie sagt, das ist übertragbar. Chatkontrolle ist ein Grundrechtsverstoß. Wir haben auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages ist beauftragt worden und sagt auch, dass eine anlasslose Durchsuchung mit dieser Rechtsprechung nicht vereinbar sein dürfte. Und ich habe jetzt letzte Woche auch aus Anlass der Vorstellung des Gesetzentwurfs tatsächlich Klage eingereicht. Mhm. Und zwar in meinem Fall gegen Facebook, wo ich ja den Messenger nutze, auch für Nachrichten mitunter. Es kann sein, dass der Personen mir was anvertrauen wollen als Abgeordneter, zum Beispiel Informationen, die sie gefährden können im Beruf, wenn die bekannt werden. Und deswegen ist es wichtig, dass diese Nachrichten privat bleiben und nicht, wie Facebook es tut, gescannt und automatisiert dann angezeigt werden. Die Klage ist jetzt erstmal beim Amtsgericht anhängig, aber ich gehe davon aus, dass diese Sache vorgelegt werden könnte, dem Europäischen Gerichtshof, und der dann ein Grundsatzurteil fällt, das hoffe ich.
Interessant ist ja auch, dass auf der einen Seite alle irgendwie Big Tech und Facebook und Co. ganz, ganz gefährlich finden und mächtig finden, aber an der Stelle will man jetzt sozusagen Strafverfolgung mehr oder weniger privatisieren und genau diesen so kritisierten großen Playern, wo man nicht genau weiß, was für eine künstliche Intelligenz benutzen die, was machen die da genau, denen will man genau das jetzt, diese sensible Aufgabe, eigentlich, die will man denen jetzt einfach übergeben. Eigentlich, wie ich finde, ziemlich absurd. Ja, also wir hören hier 1000 Berichte, man würde jetzt Big Tech mit dem DSA an die Leine nehmen. Und gleichzeitig sagt man aber bitte da sollt ihr jetzt mehr machen. Mhm. Aber vielleicht lass uns noch mal ein Stückchen positiv nach vorne gucken. Erstmal
darf ich noch mal eins anfügen, Moritz? Ja, in diesem Gesetzentwurf zur Chatkontrolle sind noch Elemente, die fast nie beleuchtet werden, die darüber hinausgehen. Zum einen sollen auch Speicherdienste durchleuchtet werden, und zwar nicht nur, wenn ich was ins Netz stelle, sondern auch, wenn ich meine eigene persönliche Cloud betreibe. Wenn ich zum Beispiel meine Fotos in der iCloud speichern lasse. Das soll auch durchleuchtet werden. Das bedeutet, dass quasi das, was auf meinem Gerät ist, nicht mehr privat ist. Dann ist vorgesehen Netzsperren. Sensorsula lässt grüßen, ne? Ja. Hast du ja zu Recht auch in deiner Pressemitteilung gesagt. Dann ist vorgesehen verpflichtende Altersverifikation. Das würde ja bedeuten, um noch einen Messenger nutzen zu können, muss ich mich erstmal ausweisen. Damit ist die Anonymität der Messenger dahin. Und das ist natürlich eine Katastrophe, weil gerade für Menschen, die anonym bleiben müssen, für Whistleblower, sind die auf solche sicheren Kommunikationskanäle angewiesen. Und es ist ja vorgesehen, dass Minderjährigen soll es verboten werden, Apps zu installieren, die irgendwie auch für Missbrauchsdarstellungen missbraucht werden, was bei allen Apps letzten Endes der Fall ist. Das bedeutet ja quasi, Jugendliche könnten nicht mehr WhatsApp, Signal, Games, E-Mail, also sie könnten gar keine Apps im Grunde genommen mehr installieren von den App Stores.
Ohne Erlaubnis der Eltern oder wie
ist das? Nee, auch gar nicht mehr, ne? Also die App Stores müssten eine Alterskontrolle durchführen, ja, und dürften die Installation dieser Apps durch Minderjährige nicht mehr zulassen. Also es ist ja eine wahnsinnige Bevormundung, dass man versucht, Minderjährige zu schützen, indem man sie nicht mehr kommunizieren lässt. Das ist ja Quatsch. Also es wird jeder verstehen, dass wenn ich mein Kind schützen will, dann kann ich ihm das Handy wegnehmen, das schützt ihn aber nicht. Ich muss ihm doch erklären, du darfst nicht mit fremden Menschen sprechen, du darfst nicht in fremde Autos einsteigen. Es gibt die Masche, dass sie sich irgendwie ausgeben als so und so, und es gibt die Masche, dass sie dir irgendwie eine Belohnung oder irgendwas Tolles versprechen oder so. Das muss man denen doch erklären, auch schon allein für die Offline-Welt. Ja. Und genau das müssen sie ja auch online verstehen. Genau, man kann nicht mit Technik Gefahren von Kindern fernhalten, sondern man muss sie dazu befähigen, verantwortlich auch zu leben und mit ihrem Leben, ihren Freiheiten umzugehen. Das muss offline genauso gelten wie online.
Absolut. Da sind wir uns, glaube ich, völlig einig. Jetzt weißt du, weil du meinen Podcast auch manchmal schon gehört hast, hast es eben schon gesagt, du konntest dich lange auf diese Frage vorbereiten. Weil am Schluss meines Podcasts und hier, glaube ich, heute war es wirklich eher negativ, was da so kommt aus Europa. Vor allem leider im Moment Überwachung. Ja, und wir versuchen, was dagegen zu tun. Aber trotzdem, glaube ich, kenne ich dich. Wir sind wir beide Pro-Europäer und glauben eigentlich, dass wir als Europa ein Vorbild sein müssten, was Bürgerrechte und Freiheiten angeht, auch in der Welt und auch eigentlich ein leuchtendes Beispiel sein könnten. Wenn du jetzt überlegen würdest, wie soll Europa in 10 Jahren aussehen, und zwar wie soll es aussehen, nicht wie, was glaubst du, wie wird es aussehen? Wie wäre Europa dann?
Ja, ich hoffe, dass Europa vorangehen würde und biometrische Massenüberwachung im öffentlichen Raum verbieten würde. Darum kämpfen wir gerade im AI Act. Ein solches Verbot gibt es noch nirgendwo in der Welt in Europa. Und Europa war ja lange Zeit auch führend beim Datenschutz. Mhm. Ich wünsche mir ein Recht auf Verschlüsselung auf europäischer Ebene, wie wir in der E-Privacy-Reform gerade darum kämpfen. Mhm. Und die bietet übrigens auch die Chance, vieles von dem, was beim Digital Services Act vermasselt wurde, doch noch zu bekommen. Stichwort Tracking im Internet, Recht auf Verschlüsselung und so weiter. Und ich wünsche mir auch, dass die Bürger das Ruder in die Hand bekommen bei der EU, dass die nicht so entfremdet ist, dass sie nicht so gesteuert ist von diesem ganzen Lobbybetrieb hier in Brüssel. Eine weltweit fast einmalige Lobbydichte gibt es hier in Brüssel. Und die Lobbyisten haben es so einfach, Einfluss zu nehmen, weil sie Informationen haben, weil sie so viel Personal haben. Und mir fehlen in Europa auch Elemente der direkten Demokratie, wie es sie in Deutschland in den Bundesländern zum Beispiel gibt, dass man eben sagen kann, dieses Gesetz geht gar nicht. Da wollen wir jetzt eine europaweite Volksabstimmung darüber haben. Und wenn man dann die Millionen oder Millionen von Unterschriften dafür bekommt, dann müssen die Bürger entscheiden. Mhm. Ich glaube, allein schon die Möglichkeit einer Volksabstimmung würde verhindern, dass bürgerfeindliche Projekte in Europa durchgedrückt werden und würde auch Europa näher zu seinen Bürgern hinbringen.
Und dafür, dass wir Europa noch näher an seinen Bürger bringen, da müssen wir gemeinsam reden über Europa, wie auch hier in meinem Podcast Europa, wir müssen reden. Und vielen Dank, dass wir reden durften.
Danke für die Einladung.
So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da, teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.